muss ich einfach voranschieben. Ich habe gefühlt mein Hobby zum Beruf gemacht und kann halt einfach tagtäglich meiner Leidenschaften nachgeben. Und diese tagtägliche Arbeit im Team mit Menschen, die die gleiche Leidenschaft für die Leichtathletik haben wie ich, also Athleten, Trainer, das ganze Team hinter dem Team, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß.
Das ist Dennis Scheinpflug, leitender Teammanager der deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht, ist Ansprechpartner für alle organisatorischen und logistischen Fragen rund um die Leichtathletik-Nationalmannschaft. Aber nur im Team ist es möglich, Höchstleistungen organisatorischer Art zu bringen. Mein Name ist Pete Schmidt und ich wünsche viel Spaß bei einer neuen Folge von Two Athletes, True Talk. Ja, Reisen gehört zu seinen Hobbys und Reisen gehört auch zu seinem Beruf. Das haben wir gerade gehört. Wir freuen uns heute im Podcast True Athletes, True Talk, Dennis Scheinpflug, den leitenden DLV-Teammanager, etwas näher kennenzulernen. Denn es geht ja auch darum, dass man mal erfährt, was passiert eigentlich hinter der Nationalmannschaft? Wer organisiert die Reisen? Wie hat man sich das alles vorzustellen? Und da hoffen wir, Dennis, dass du uns da heute ein bisschen was zusätzlich beitragen kannst. Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, vielen Dank, Pet, für die Einladung.
Ja, gerne. Seit 2022 bist du leitender Teammanager beim Deutschen Leichtathletikverband. Wie wichtig ist diese Position aus deiner Sicht? Wie wichtig ist es da, ein gutes Verhältnis zu den Trainern und zu den Athleten zu haben?
Also ein gutes Verhältnis ist natürlich immer eine ganz, ganz wichtige Grundlage in der Kommunikation. Aber für mich ist tatsächlich viel wichtiger, dass da eine Vertrauensbasis besteht. Also ich würde eher sagen, wir sprechen da von einem vertrauensvollen Verhältnis zwischen dem kompletten Teammanagement und dem Athleten- und Trainersystem. Die Athleten und Trainer müssen wissen, dass wir immer versuchen, die beste Lösung für sie zu finden und sie mit allen Themen zu uns kommen können. Und da entwickelt sich dann über die Jahre der Zusammenarbeit dann einfach die Dinge und Vertrauen, das wächst dann halt stetig. Ich bin 2017 in den Leistungssport des DLVs gewechselt und habe da von Anfang an dann das Sprungteam intensiv begleitet, viele Lehrgänge auch mit besucht und betreut. Und da lernt man natürlich die einzelnen Athleten und Trainerteams kennen und damit verbunden natürlich auch die verschiedenen Bedarfe. Und durch viel Kommunikation und seriöses Arbeiten gepaart mit der Leidenschaft für den Sport, den wir alle mitbringen, entsteht dann das Vertrauen. Und die gleiche Situation haben wir jetzt im Prinzip auch seit 2021 in der A-Nationalmannschaft. Bei den gemeinsamen Maßnahmen lernen wir die neuen, die jungen Athleten kennen und bauen darauf dann sukzessive auf. Und für mich ist halt immer wichtig, dass ich auch den Athleten das Gefühl gebe, dass ich immer ein offenes Ohr für sie habe. Also die Athleten haben zum Großteil alle meine Telefonnummer und können mich natürlich gerne jederzeit anrufen, auch wenn das jetzt kein Aufruf sein soll. Und da spielt für mich auch das Thema Erreichbarkeit natürlich eine ganz große Rolle. Also mein Telefon ist eigentlich nur nachts aus, wenn ich schlafe oder wenn ich im Funkloch bin, ausgenommen bei Wettkämpfen. Da habe ich es natürlich auch nachts an, wenn da irgendwelche Probleme oder Herausforderungen in den Teams entstanden sind.
Und je näher natürlich so ein Wettkampf kommt, sage ich mal, desto stressiger wird es meistens. Dein Job hat ja sehr, sehr viel mit Organisation zu tun. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erläutern, wo denn so die Schwerpunkte dieses Teammanagements liegen.
Also vielleicht hole ich trotzdem nochmal ganz kurz aus, weil das Teammanagement ist einer der Schwerpunkte in meiner Arbeit hinzukommt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der aber auch stark verschmilzt mit dem Teammanagement. Das ist im Prinzip der Bereich Athletenservice, der auch in meinen Händen dort liegt. Und wenn man das mal ein bisschen aufgliedert, das Teammanagement, das bin ja nicht ich alleine. Also wir sind da ein kleines, aber feines Team mit Jörg Peter, Adi Zahr und auch Julian Reus, der ja unabhängig davon auch die Leitung im Sprintteam hat, aber da zumindest uns auch noch im Teammanagement-Sprint unterstützt. Und nicht zu vergessen natürlich auch die ganzen Bürotätigkeiten mit Silvia Schwinn, Fabian Sossenheimer, die in der Elternzeitvertretung von Nicole Weidner die Aufgaben übernommen hat, sind da ganz wichtiger Bestandteil. Und ganz wichtige Dinge sind dann halt einfach wirklich die Planung, die Koordination und die Umsetzung der Reise sowie auch Organisationslogistik für die Nationalmannschaften. Und da gehört natürlich auch im Vorfeld die Budgetierung dazu. Ein wichtiger Bestandteil in der Vorbereitung sind auch die Site-Visits von Wettkämpfen, von Trainingslagern, von Pre-Camps. Dann sind das wichtige Dinge im ganzen Meldewesen mit World Athletics, mit den Partnern World Athletics und European Athletics und auch dann die Koordination der wettkampftechnischen Abläufe inklusive dem Protestmanagement dann während des Wettkampfs. Da sitzen wir dann tatsächlich auch während der Wettkämpfe, das mag manchmal ein bisschen komisch aussehen, die ganze Zeit im Stadion und beobachten logischerweise die Wettkämpfe, um dann halt auch im Bedarfsfall schnellstmöglich reagieren zu können. Und zudem kommt dann immer noch die Arbeit nicht nur in der A-Nationalmannschaft, sondern auch nochmal wirklich gezielt in der Disziplingruppe Sprung hinzu, wo ich in Abstimmung mit den einzelnen verantwortlichen Bundestrainern, also Brigitte Kuschilgen für den Hochsprung, Charles Friedeck für Weit 3 und Michael Kühnke für den Stabhochsprung, intensiv diese Disziplingruppe auch in den Maßnahmen der Jahresplanung mit betreue.
Nun ist es natürlich so, dass nicht immer alles glatt läuft oder dass man sagen kann, einmal geplant, dann passt alles schon, sondern im Gegenteil, es gibt oft größere Probleme, wenn es darum geht, Reisen zu planen, Trainingslager zu planen. Es kommen manchmal Verletzte dazu, das medizinische Team muss mit einbezogen werden. Wie kann man sich da bestmöglich darauf vorbereiten? Es ist natürlich wichtig, dass man vor allem flexibel ist, denke ich.
Absolut, also Flexibilität ist ein ganz wichtiger Part von uns und dann dazu gehört auch, dass wir externe Partner haben, die einfach auch den Leistungssport verstehen, die dann ein Gefühl für haben und die uns dann einfach auch mit dem Wissen und mit dem Background, was sie dann mitbringen, einfach uns bestmöglich unterstützen. Und wenn wir dann mal wenn es um Logistik geht, ist natürlich für uns ganz wichtig, einfach ein Reisebüro an der Seite zu haben, mit dem wir vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Und da haben wir mit dem Reisebüro in Frankfurt, TR Germany, einen sehr, sehr verlässlichen Partner mittlerweile an der Seite, mit einer kurzen Phase des Aufeinanderabstimmens, weil wir als Leichtathleten sind schon eine sehr, sehr große Organisation, wir bewegen im Jahresverlauf sehr, sehr viele Personen. Und da gilt es sich natürlich auch einander zu gewöhnen, um dann wirklich bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Und darüber hinaus, ich hatte es ja auch gesagt, sind die Kompetenzteams ein wichtiger Part und da gehört natürlich auch immer die Absicherung mit dazu, wenn es um medizinisches Equipment geht, also wenn es um Verbrauchsmaterialien im Physiobereich geht, wenn es um medizinische Geräte für Großveranstaltungen geht, um wirklich eine bestmögliche Betreuung der Athleten und Athletinnen abzusichern. Und da haben wir auch mit unserem Partner Zimmer InSports, insbesondere mit dem Ansprechpartner Michael Steinmüller, einen Top-Partner an der Hand, die wirklich innerhalb von kürzester Zeit, und Zeit ist ja ein ganz elementarer Faktor im Leistungssport, uns da wirklich immer zur Seite stehen und auch unterstützen und auch helfen. Und hinzu kommen dann auch so weitere Partner aus dem Sponsorenpool des DLVs, wie unter anderem Novaphone, die als Partner der Medizinabteilung dann uns auch für Lehrgänge und Wettkämpfe die entsprechenden Geräte auch zur Verfügung stellen. Wenn man es nicht vergessen darf, ist natürlich die ganzen internen Partner im Haus. Wir sind natürlich auch stark vernetzt mit allen Abteilungen, insbesondere auch mit dir, Pitt, wir sind viel zusammen unterwegs, aber natürlich auch die Buchhaltung, die man immer so ein bisschen vergisst, die, glaube ich, mit uns manchmal ganz schön viele Nerven lassen.
Ja, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Du hattest vorhin ja auch angesprochen, du bist meistens auch bei den sogenannten Site-Visits dabei. Zum einen, vielleicht kann man das mal aufklären, was heißt das eigentlich, Site-Visit, und warum ist es so wichtig, vor Ort erstmal sich das Ganze anzuschauen, bevor die Mannschaft anreist?
Also, die Site-Visits sind gerade bei internationalen Meisterschaften ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Vorbereitung. Und seit der Corona-Pandemie werden diese vermehrt digital umgesetzt. Vorher war das wirklich ausschließlich in Präsenz. Wenn mittlerweile die Site-Visits in Präsenz umgesetzt sind, sind wir natürlich mit dabei. Gegebenenfalls reisen wir auch mal ohne offiziellen Site-Visits an Standorte, um uns ein Bild zu machen. Immer aber auch in Abhängigkeit der Veranstaltung und der Veranstaltungsdauer, weil für uns natürlich auch relevant ist, wie lange sind wir dann in so einem Veranstaltungshotel tatsächlich? Welche Auswirkungen hat es dann auch wirklich auf die Wettkampfergebnisse? Und das Wichtige ist dann, glaube ich, dann die Infrastruktur einfach vor Ort kennenzulernen, so ein bisschen ein Gefühl für den Standort zu bekommen, um das dann halt auch im Vorfeld mit dem Team teilen zu können. Und man schaut sich dann natürlich auch die möglichen Veranstaltungshotels an. Wir können natürlich Wünsche abgeben, die seitens EA und WA, also European Athletics und World Athletics, nicht immer zwingend berücksichtigt werden müssen. Das haben wir leidlich erfahren letztes Jahr bei den Europameisterschaften in Rom.
Und was natürlich dazu kommt und immer wichtig ist, weil das ist eine Frage, die sowohl von Trainern als auch Athleten kommt: Wie weit ist der Weg zum Stadion? Wie weit ist der Weg zum Trainingsstadion? Kann man mit dem Bus hin? Kommt man mit dem Bus hin? Das sind ja alles so Punkte, denke ich, die damit einfließen beim Site-Visit.
Absolut, vor allen Dingen, das sind ja Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Das sind ja Sachen, die wir im Prinzip ja vorgegeben bekommen von der Organisation. Das heißt, wir müssen dann einfach schauen, dass wir das Beste daraus machen, dass wir unser Team entsprechend vorbereiten. Wie weit sind gegebenenfalls Wege vom Warm-up zum Stadion? Wie nutzt man die Zeit? Wie kommen gegebenenfalls Trainer vom Warm-up ins Stadion, dass wir da wirklich die einfachste Infrastruktur haben, weil rund um die Wettkämpfe sind alle im Tunnel, nicht nur die Athleten, natürlich auch die Trainer, und auch denen wollen wir natürlich bestmögliche Hilfe an die Hand geben. Und wo ich es gerade angesprochen habe, dass es vorgegeben ist, wenn wir jetzt über Pre-Camps reden und wir machen Site-Visits, ist das natürlich eine ganz andere Situation. Da haben wir ganz viel Gestaltungsspielraum, da können wir den Rahmen so ein bisschen selber stecken, natürlich immer in den Grenzen, die wir vor Ort dann halt auch vorfinden, aber da haben wir natürlich einen ganz anderen Gestaltungsspielraum. Und Da ist es auch ganz wichtig, vor Ort zu sein, um sich da natürlich auch alles anzuschauen, aber auch mit den Partnern vor Ort ins Gespräch zu kommen, gegebenenfalls Verträge zu zeichnen. Also mittlerweile kann man natürlich viel digital regeln, aber ein persönlicher Kontakt wird dadurch nicht ersetzt. Und ich kann es mal so am Beispiel jetzt von der WM in diesem Jahr in Tokio skizzieren. Wir haben ein Pre-Camp in Miyazaki, was wir umsetzen werden. Das kennen wir schon ganz, ganz lange. Da haben wir die Vorbereitung auf die Spiele 21 umgesetzt. Und jetzt könnte man meinen, ja, das klärt man dann alles per Mail oder in einer Videokonferenz. Aber in einem Land wie Japan, wo die Digitalisierung wirklich einen sehr, sehr hohen Grad erreicht hat, gibt es aber trotzdem auch so ein Sprichwort, das Gesichts zeigen. Also auch wirklich vor Ort sein, und das zeugt dann auch von Wertschätzung und Respekt. Und wir waren die letzten 2 Jahre wirklich zweimal vor Ort und hatten jedes Mal einen Termin mit dem Gouverneur der Präfektur, mit dem Oberbürgermeister. Und das zeigt dann auch so ein Stück weit die Bedeutung, die dann auch so ein Site-Visit mit sich bringt.
Und was dazu kommt, das kann man nicht von heute auf morgen machen und macht man auch nicht, sondern da plant man sehr lange voraus. Also du hast gerade angesprochen, WM in diesem Jahr in Tokio, Miyazaki, da seid ihr bereits im Jahr 2024 zur Vorbereitung dabei gewesen. Und ich glaube, ihr plant auch jetzt schon für die Olympischen Spiele 2028. Wie wichtig ist es, dass man rechtzeitig Ausschau hält nach einem optimalen Quartier, wenn dann die Spiele stattfinden oder auch die Weltmeisterschaften?
Ja, das ist natürlich immens wichtig. Der Prozess wird einige Jahre vorher schon angeschoben, weil mit so einem Pre-Camp rund um Olympische Spiele, da ist man ja nicht nur in der direkten Konkurrenz mit den anderen Leichtathletiknationen, da ist man dann mit allen Nationen und allen anderen Sportarten im Prinzip auf der Suche nach den bestmöglichen Vorbereitungsbedingungen, idealerweise mit einer räumlichen Nähe dann auch zum Austragungsort. Und wenn wir jetzt an die Spiele 28 denken, also da fangen wir jetzt mit den Planungen natürlich nicht erst Stand heute an. Da haben wir auch in den letzten Jahren schon bei unseren Optionen, die wir für uns identifiziert haben, natürlich schon den Fuß in die Tür gestellt, um dann einfach jetzt wirklich in der Feinjustierung für uns zu schauen, wie gehen wir damit um, was machen wir. Und die Olympischen Spiele in Los Angeles haben ja für uns eine Besonderheit. Zum ersten Mal wird die Leichtathletik in der ersten Veranstaltungswoche stattfinden. Hat insofern eine große Bedeutung für uns, da wir mit den Akkreditierungen schauen müssen, wie wir unsere Betreuer entsprechend dort versorgen, um dann die Athleten in einer Wettkampfsituation bestmöglich zu betreuen. Weil wenn man sich vorstellt, dass man bei Olympischen Spielen Akkreditierung innerhalb des Teams übertragen kann, haben wir die letzten Jahre massiv davon gelebt, dass wir Akkreditierung bekommen haben von Sportarten, die einfach fertig waren, und damit dann unsere Betreuer doch so, dass wir zumindest eine optimale Betreuung hatten, ins Dorf holen konnten. Das wird sehr wahrscheinlich in Los Angeles nicht der Fall sein. Das heißt, wir müssen schon auch schauen, finden wir irgendwo so eine Homebase auch für unsere Betreuer, für unser komplettes Team in der Nähe von Los Angeles, um dann auch damit wirklich ideal dann auch wirklich umzugehen.
Es ist nun so, dass nicht nur Athleten und Trainer ja von deiner logistischen Arbeit profitieren, sondern auch das gesamte offizielle Team. Also da meine ich jetzt zum Beispiel Mediziner, die Physios, die Delegationsleitung. Wie schwierig ist das, hier immer ausreichend Plätze zu bekommen? Denn ich weiß, aufgrund von bestimmten Regularien gibt es ganz klare Vorgaben, wie viel maximal an offizieller Begleitung dabei sein kann, ist abhängig von Akkreditierung, glaube ich. Aber vielleicht kannst du dir das Verfahren mal kurz ein bisschen vorstellen.
Ja, ich sag mal, du kennst es ja auch schon lange, und das kann man auch gern darstellen. Am Ende ist es ein ganz klarer Schlüssel, den wir von World Athletics und von European Athletics für die einzelnen Veranstaltungen bekommen. Immer in Abhängigkeit von der Teilnehmerzahl der Athleten bekommen wir entsprechende Prozente für die Betreuerplätze, für das Medizinteam, für Trainingswissenschaftler, für Trainer. Da kommen ja auch noch viel mehr Leute mit. Das ist im Prinzip vom Overhead entsprechend wir in der Mannschaftsleitung, das Teammanagement, die Presse- und Kommunikationsabteilung in der Pressebetreuung, Mixzone-Betreuung ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Part. Und da müssen wir schauen, dass wir das in den dann gesetzten Rahmen dann irgendwo einpflegen können. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, je größer die Mannschaft, umso einfacher ist es vielleicht, die Plätze dann auch aufzufüllen, weil Physiotherapeuten, Ärzte, die haben wir eh immer dabei. Das heißt, wir müssen dann schauen, je größer die Mannschaft, umso mehr Plätze haben wir. Wie kriegen wir das dann wirklich idealerweise gehandelt? Und je kleiner eine Mannschaft ist, umso größer sind die Herausforderungen. Dann kann man sich natürlich auch gut vorstellen, bei Hallenmeisterschaften, wo grundsätzlich die Platzkapazitäten in der Halle sehr, sehr stark limitiert sind, sind da die Vorgaben natürlich noch ein bisschen strikter seitens World Athletics, weil wir haben ganz guten Draht zu den Spitzenfachverbänden, und ja, da hat man immer mal die Chance, vielleicht nochmal die eine oder andere Akkreditierung in einem direkten Gespräch zu bekommen, aber das wird auch jetzt wirklich schwieriger und schwieriger.
Macht es dann nicht auch oft Sinn, sage ich mal, bei der Auswahl oder Organisation von Reisen mit anderen Nationen zusammenzuarbeiten, Kooperationen einzugehen? Also ich denke jetzt ganz speziell an Schweiz, Österreich. Ist sowas denkbar? Macht ihr sowas?
Also ganz klar, wir reden natürlich schon mit den Kollegen. Wir haben auch einen sehr, sehr guten Austausch. Es liegt einfach schon daran, dass wir uns ja bei jeder Veranstaltung immer und immer wieder sehen. Wir haben eine hohe Wertschätzung, gönnen auch dem anderen mal den Erfolg, logisch. Aber am Ende stehen wir im Wettbewerb und mit Sicherheit tauscht man sich mal aus, wo man dann das Pre-Camp oder auch ein Trainingslager umsetzt. Aber ich gebe grundsätzlich eigentlich Informationen erst dann preis, wenn ich dann auch wirklich die Verträge geschlossen habe, um dass dann nicht gegebenenfalls eine andere Nation uns dann noch in die Parade fährt, um das mal ein bisschen salopp zu sagen. Weil am Ende geht es mir schon darum, die bestmöglichen Rahmenbedingungen auch für unsere Mannschaft erstmal zu skizzieren. Aber nichtsdestotrotz, du hast angesprochen, haben wir natürlich zu vielen internationalen Fachverbänden oder zu vielen internationalen Leichtathletikverbänden schon einen sehr, sehr guten Draht auch.
Auf die Frage nach Kooperationen hast du ja ganz klar geantwortet. Aber es geht nicht nur um Kooperationen, es geht letztlich auch um ein gutes Netzwerk, das man braucht, zwar national und international. Wie bekommt man das?
Ja, absolut. Das ist natürlich ein langer Prozess und da hatte ich natürlich einen sehr, sehr guten Lehrmeister und Mentor, den Sigi Schonert, der über ganz, ganz viele Jahre das Teammanagement geleitet, begleitet hat. Ich glaube, er war ja in den ersten Jahren mehr oder weniger auch eine One-Man-Show und hat da unglaublich viel Arbeit in dieses Netzwerk reingesteckt, zu European Athletics, World Athletics, aber auch zu den anderen Leichtathletikverbänden. Und da konnte ich dann in meiner Zeit, als ich ihn dann unterstützt habe und auch die Übergangsphase da mit ihm gestaltet habe, natürlich unglaublich von profitieren. Ich musste dann nicht an jede Tür klopfen und sagen, ich bin der Neue, sondern das haben wir in der Kooperation mit dem Sigi dann direkt bei Meisterschaften umgesetzt. Und das war natürlich dann ein sehr, sehr angenehmer Zugang für mich auch, weil wir arbeiten alle im Sport und alle in Leichtathletik. Am Ende haben wir doch irgendwo ein gleiches Ziel und das Herz in der gleichen Ecke für den Sport und für die Leichtathletik. Und dann hat man sehr, sehr schnell einen Zugang zueinander. Und dann, wenn man diese Kollegen dann einfach permanent auch bei Meisterschaften und Veranstaltungen sieht, dann hat man ein großes Vertrauensverhältnis oder auch eine sehr, sehr gute Kommunikationsbasis. Und da haben wir wirklich sehr, sehr viele Partner, insbesondere auch bei World Athletics, mit denen wir sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten.
Und dann ist es natürlich wichtig, dass man auch, denke ich, mit digitalen Mitteln umgehen kann. Das heißt, also ist ein Nein, ein Anruf, damit ist es ja nicht getan.
Ja, absolut. Digitalisierung ist ja auch mal ein großes Stichwort in der heutigen Zeit und auch World Athletics und European Athletics verschließen sich dem Thema nicht. Früher weiß ich noch, als ich angefangen habe, mit Sigi die Meisterschaften zu betreuen, da mussten wir dann immer in das Technical Information Center gehen, um dann wirklich die Abmeldung der einzelnen Athleten handschriftlich umzusetzen. Auch die Final Confirmation, wo man dann die Startbestätigung der einzelnen Verbände nochmal gibt, mussten wir per Hand umsetzen. Mittlerweile läuft das alles über eine Tablet-Version, dass wir wirklich, egal wo wir sind, sofort reagieren können und alles dann just in time dann wirklich auch umsetzen können, ist natürlich eine große Erleichterung für uns, weil die Wege im Stadion durchaus auch mal weit werden können und unsere Füße danken es uns.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir viel über deine, ja, Logistik, über Organisation gesprochen, was im Teammanagement notwendig ist. Vielleicht kannst du mal ein bisschen skizzieren, wie bist du überhaupt zur Leichtathletik gekommen?
Ja, mein Weg in die Leichtathletik kann man relativ schnell skizzieren, indem man sagt, okay, der hat halt in der ersten Klasse über einen Schulfreund den Weg zur Leichtathletik gefunden. Aber das wäre ja nicht die Antwort auf deine Frage, wie ich dann auch im Haus der Leichtathletik und auch in der Funktion dann hier des Teammanagers dann vielleicht gelandet bin. Also von daher, ich bin ein Kind des Ostens, bin in Berlin groß geworden und habe eine Großzeit meiner Kindheit im Trainingszentrum von Dynamo verbracht und wurde dann, wie es damals so schön hieß, auf die Kinder- und Jugendsportschule von Dynamo in Berlin delegiert. Einer meiner Klassenkameraden war damals Thomas Möde, der dann auch später nochmal deutscher Meister im Dreisprung geworden ist. Und das war leider Gottes aber genau in der Phase der politischen Wende, weil die politische Wende war dann auch so eine kleine Wende für mich im Sport, weil ich habe dann von einem auf den anderen Tag mit der Leichtathletik aufgehört, weil die Trainer, mit denen wir wirklich vertrauensvoll und intensiv zusammengearbeitet haben, waren dann von einem auf den anderen Tag nicht mehr für uns greifbar, waren nicht mehr für uns im Training verantwortlich. Und dann wurden wir Kleinen, die wir damals waren, weil wir halt der erste Jahrgang oder neue Jahrgang in der Sportschule wieder waren, so ein bisschen hin und her geschoben. Und das hat, muss ich ganz ehrlich sagen, mir damals so ein bisschen die Lust genommen und ich habe relativ schnell eine neue sportliche Heimat dann im Tennis gefunden. Das war insbesondere für meine Eltern damals, glaube ich, ganz, ganz schwer zu ertragen, weil die im Prinzip die komplette Grundschulzeit, die Leichtathletik und meinen Sport in den Vordergrund gestellt haben und die ganzen Rahmenbedingungen, sei es Urlaube, immer um Trainingslager und Wettkämpfe herum geplant haben. Ich hoffe, sie haben es mittlerweile überwunden, aber ich denke ja. Und Und dann war so ein besonderer Faktor die Leichtathletikveranstaltung in Berlin. Das war in der DDR damals der Olympische Tag, später dann das ISTAF. Das hat für mich immer eine besondere Bedeutung gehabt. Also ich war da früher als Fan, habe immer beim Stabhochsprung beim ISTAF gesessen. Das waren die Zeiten um Sergej Bubka, wo man jedes Mal einen neuen Weltrekord erwarten konnte. Und das war eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und als ich dann angefangen habe, Sportwissenschaften in Berlin an der Humboldt-Universität zu studieren, habe ich dann auch jedes Jahr beim ISTAF mit ausgeholfen und mitgearbeitet. Und das war immer eine ganz tolle Geschichte. Also das ISTAF ist tatsächlich in meiner Geschichte auch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und während des Studiums, ich dachte mir, okay, jetzt habe ich selber Leichtathletik gemacht, mache ich doch einfach auch mal einen C-Trainer. Ist mit Sicherheit in der Weiterbildung für einen ganz gut. Man lernt noch ein paar Dinge. Ob ich es dann einsetzen werde, weiß ich nicht. Ich habe es dann natürlich dann nicht eingesetzt, weil ich, wie gesagt, dann dem Tennis dann in der Zeit dann doch noch treu geblieben bin. Am Ende des Tages hat es einen ganz, ganz wichtigen weiteren Weg für mich geebnet. Ein ehemaliger Trainer von mir und auch Freund dann mittlerweile war damals die verantwortliche Person bei der LG Nike Berlin. Und ich musste während des Studiums ein Pflichtpraktikum machen. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, was könnte denn passen? Da habe ich mit ihm gesprochen. Dann meinte er, pass mal auf, ich stelle den Kontakt mal zu Nike Deutschland her. Das ist mit Sicherheit eine ganz spannende Geschichte. Und dann habe ich darüber dann den Kontakt zu Frank Lebert damals bekommen. Das war dann im Sports Marketing Track and Field. Da habe ich dann im Jahr 2002 ein Praktikum gemacht. Und seitdem hat mich dann auch Frank Lebert wirklich in meinem Berufsleben maßgeblich mit begleitet. Und dann bin ich da auch irgendwie erstmal hängen geblieben. Und darüber bin ich dann tatsächlich auch ins Haus der Leichtathletik gekommen, 2005. Ab 2005 war Nike der neue Ausrüster der Nationalmannschaft. Und ich war derjenige, der im Prinzip die ganzen Nike-Projekte im Haus der Leichtathletik mit forciert hat, mit begleitet hat. Und so als, heute würde man glaube ich neudeutsch sagen, so ein bisschen als Key-Account-Manager agiert hat. Und das war im Prinzip der Weg ins Haus der Leichtathletik und da bin ich dann auch geblieben, in ganz vielen verschiedenen Funktionen und auch in ganz vielen verschiedenen Büros, Pitt, du weißt, wovon ich rede. Also ich habe in ganz vielen Büros hier schon gesessen und gegebenenfalls liegen da auch noch ein paar Dinge immer noch von mir. Und das ist natürlich ganz spannend. Ich habe dann für die Vermarktungsagentur gearbeitet, für das Veranstaltungsmanagement und bin dann 2017 in den Leistungssport gewechselt. Also wenn man es so ein bisschen witzig sagen will, bin ich eigentlich ein ganz gut ausgebildeter Trainee über ganz viele Jahre, der jetzt da eigentlich ist, wo er sich selber am liebsten aussieht.
Ja, ich denke, das kann man genauso sagen, denn du hast das Ganze von der Pike auf im Prinzip ja miterlebt, ja, bis hin zur Vermarktung, bis hin zu Events, ja, zu Projekten. Was fasziniert dich so, dass du heute noch sagst, ich bin mit Feuer und Flamme dabei und mein Job als Servicestation auch für Athleten und Trainer macht mir riesigen Spaß?
Ja, da muss ich einfach voranschieben. Ich habe gefühlt mein Hobby zum Beruf gemacht und kann halt einfach tagtäglich meiner Leidenschaften nachgeben. Und diese tagtägliche Arbeit im Team mit Menschen, die die gleiche Leidenschaft für die Leichtathletik haben wie ich, also Athleten, Trainer, das ganze Team hinter dem Team, das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und da wir immer neue Rahmenbedingungen vorfinden und dafür immer neue Lösungen suchen müssen, die wir dann hoffentlich auch finden. Und manchmal, ich kann es ja mal skizzieren, manchmal komme ich zur Arbeit, dann hat man ja so ein bisschen einen Plan im Kopf, was mache ich jetzt als erstes, hat vielleicht schon so ein paar Punkte aufgeschrieben, dann kriegt man einen Anruf und der macht im Prinzip diese komplette Tagesplanung zunichte und man muss sich dann diesem Thema widmen. Ich habe es ja schon gesagt, Leistungssport ist ein sehr dynamischer Prozess und da können immer wieder neue Dinge passieren, die dann auf einmal Priorität 1 genießen. Aber das macht es dann halt auch mal wieder aus und sehr, sehr spannend. Und wenn wir ehrlich sind, das wissen wir alle, die hier, glaube ich, im Verband irgendwo tätig sind, insbesondere auch die Trainer und Trainerinnen, es ist kein 9-to-5-Job und langweilig wird es uns da, glaube ich, selten, wie man sich gut vorstellen kann.
Ja, ich denke, da gibt es bei uns wenige, die sich hier langweilen, weil es immer eine gewisse Herausforderung natürlich in allen Bereichen ist, die der Deutsche Leichtathletikverband auf der Geschäftsstelle in den einzelnen Referaten anbietet. Eins gehört auch dazu, zu deinem Beruf, zum Beruf des Teammanagers. Du bist viel unterwegs, also du musst viel anschauen, du musst viel Gespräche führen, du reist oft zu den Vereinen, du reist oft zu den Athleten, zu den Trainern. Wie lässt sich sowas vereinbaren mit Familienleben? Du hast zwei Kinder, eine Frau, wie macht man das?
Ja, das funktioniert nur, weil meine Familie weiß, dass ich einfach meiner Leidenschaft nachgehe und das tue, was ich liebe. Und solange das Feuer dafür in mir brennt, werden sie mich da auch in jeder Phase auch unterstützen. Und da habe ich mal so einen schönen Satz auf einer Konferenz gehört. Nur in jemanden, in dem das Feuer brennt, der kann bei anderen auch was entfachen. Und das möchte ich eigentlich so lange wie möglich auch in mir spüren. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Antrieb für mich. Und insbesondere, das muss ich auch ganz klar sagen, insbesondere meine Frau hält mir mit der Familienorganisation, mit den beiden Kids komplett den Rücken frei, auch dank der Unterstützung der Omas und Opas unserer Kinder. Und ich kann ja das auch direkt jetzt mal hier auch mal nutzen. Also an dieser Stelle ein ganz, ganz riesen Dank an meine Frau und meine zwei Mädchen zu Hause, die mir das alles so ermöglichen und den Freiraum auch geben. Also ich weiß das mehr als zu schätzen. Und es sind ja tatsächlich nicht nur die vielen Reisen. Also auch im normalen Tagesablauf hat die Arbeit, die Leichtathletik natürlich schon eine exponierte Stellung. Und ich hatte das Thema Erreichbarkeit ja angesprochen. Also vielleicht exemplarisch meine Situation, wie es bei uns abends öfter mal vorkommt. Wenn wir beim Abendessen sitzen mit der Familie. Und ich hatte ja gesagt, ich betreue auch das medizinische Team. Jetzt muss man sich da auch vorstellen, die haben ihren normalen Job tagsüber, sind im OP. Und wann fängt die Erreichbarkeit an? Abends. Das heißt, wir sitzen beim Abendessen und es klingelt das Telefon. Und wenn meine Frau dann schon eine Nummer auf dem Display sieht, dann sagt sie nur, geh ran, sag Andro viele Grüße, das ist der leitende Verbandsarzt. Das hat sich dann mittlerweile wirklich so eingespielt. Wir wissen, wenn er im OP ist, ist es relativ schwer, ihn dann auch zu bekommen. Und wenn er mich dann abends zurückruft, dann ist es dann meistens auch wichtig. Mittlerweile haben wir einen zweiten leitenden Verbandsarzt und ich glaube, dieses Privileg genießt dann auch mittlerweile der Carsten, dass ich dann da rangehen kann und dann nur noch Grüße ausrichten muss. Aber das funktioniert auch alles nur so, weil meine Familie, also insbesondere meine Frau und die Kinder halt einfach eine große Sportbegeisterung haben und die versuchen auch so oft wie möglich privat dann zu den Wettkämpfen anzureisen, um das Team zu unterstützen, aber auch die Atmosphäre aufzusaugen und zu genießen. Also sie waren in Berlin bei den Europameisterschaften mit vor Ort, in München, in Budapest bei der WM und das absolute Highlight auch für meine Familie war logischerweise jetzt die Olympischen Spiele in Paris, das sind nahe Wege gewesen. Und da haben sie natürlich auch die Chance ergriffen, dann einfach auch mit dabei zu sein. Und meine Kinder, die sind ja auch quasi mit der Leichtathletik und Stadienbesuchen groß geworden. Also das ging im Prinzip direkt nach der Geburt los, dass sie dann einfach mitgefahren sind. Und für die ist das, glaube ich, ein Stück weit ganz große Normalität jetzt mittlerweile auch geworden. Sind selber begeisterte Leichtathletin bei uns im Heimatverein in Mainz beim USC. Und ja, das ist natürlich dann auch schön zu sehen, dass sie so ein bisschen die Leidenschaft von mir dann auch noch teilen. Und vielleicht abschließend, wie soll es anders auch sein, meine Frau und ich haben uns natürlich beim DLV kennen und lieben gelernt. Also da bleibt dann hier viel im Haus.
Ja, und es ist natürlich auch schön, wenn man viel Stress hat, große Veranstaltungen wie Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, wenn dann die Familie zumindest mal für ein paar Tage da sein kann, wenn auch nicht im Mannschaftsquartier, also doch, dass man sich mal treffen kann, dass man sich sehen kann. Und das, denke ich, das gibt einem dann wieder mal so richtig Kraft, Power, eben gut weiterzumachen. Ich mache immer so ein kleines Assoziationsspiel bei unserem Podcast. Ich gebe dir ein paar Begriffe vor und du antwortest möglichst mit einem kurzen, knackigen Satz. Fangen wir doch mal bei einer deiner Hauptbeschäftigungen an. Flüge buchen.
Ist von einigen Standorten immer eine Herausforderung.
Top-Athletinnen und Athleten.
Stehen im Zentrum unseres Tuns und wir versuchen einfach das Drumherum bestmöglich für sie zu organisieren.
Hotelauswahl.
Hotelauswahl ist immer spannend und auch mit einem kleinen Aha-Effekt haben wir das Hotel bekommen, was wir uns gewünscht haben. Grundsätzlich Hotels, da bin ich während den Wettkämpfen eigentlich nur, um kurz zu schlafen.
Side Visit.
Häufig mit ganz spannenden und neuen Erfahrungen verbunden und unglaublich wichtig, um einfach ein Gefühl für den zukünftigen Veranstaltungs- oder auch Trainingslagerort zu bekommen.
Kritik.
Immer herzlich willkommen, wenn sie konstruktiv ist.
Und Triumphe.
Ja, das ist immer wieder großartig, diese emotionalen Momente erleben und dann auch mal kurz genießen zu können. Und das ist zugleich auch Motivation, wenn es auch mal wieder anstrengende Arbeitstage gibt. Und die gibt es im Jahresverlauf. Und dann, wenn man ein bisschen Energie braucht, dann holt man sich so die Erinnerung mal zurück und dann geht's weiter.
Nun hast du es ja vorhin auch schon mal angesprochen, allein ist es ja gar nicht zu schaffen, sondern da spielen viele Leute, viele Menschen mit. Das Team ist so zusammengesetzt, dass jeder seinen bestimmten Aufgabenbereich hat. Wie viele Personen, würdest du sagen, sind denn notwendig, um die Vorbereitung für Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften wirklich so aufzunehmen, dass man hinterher sagen kann, die Planung, wir haben alles optimal gemacht?
Das sind natürlich am Ende sehr viel mehr, als man wahrscheinlich denkt und auch wahrnimmt, weil auch viel im Hintergrund passiert. Also so die ersten Schritte der Planung, die gestalten wir dann schon im Teammanagement immer in Abstimmung auch mit dem Vorstand, um dann wirklich auch die bestmöglichen Ziele für uns zu identifizieren, natürlich immer auch unter den gegebenen Budgetvorgaben. Also das macht die ganze Sache ja nicht immer einfach, aber trotzdem wollen wir natürlich erstmal die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Vorbereitung des Wettkampfs dann umsetzen. Dann kommt die Abstimmung mit den verantwortlichen Bundestrainern. Die Leichtathletik ist so vielfältig und gerade in Vorbereitung auf Olympische Spiele und Weltmeisterschaften müssen wir schon gucken, dass man irgendwo den idealerweise größten gemeinsamen Nenner findet, um dann auch ein Camp zu organisieren. Und dann wird im Hintergrund ganz viel umgesetzt. Diese ganze Prüfung der Formalitäten, ist die sportmedizinische Grunduntersuchung umgesetzt? Ist das Papier gezeichnet? Ist das Papier gezeichnet? Also das ist wirklich Arbeit, die permanent im Hintergrund passiert und die da von der Silvia Schwinn und aktuell von der Fabienne Sossenheimer mit umgesetzt wird. Das kommt häufig zu kurz, weil sie halt nicht so in erster Linie stehen. Und hinzu kommt ja dann, wenn es weitergeht, Richtung Qualifikation, die ganze Planung der Einkleidung, die ja seit Jahren in den bewährten Händen vom Adi liegt, der da unglaublich seriös diese ganze Planung vorantreibt und dann auch gemeinsam mit uns umsetzt. Dann hatten wir schon das Reisebüro angesprochen, die man als Partner benötigt. Da ist alles, was so Flüge angeht, da hat der Jörg Peter ein großes Faible für, da hat er sehr viel Spaß dran, da mit dem Marcel Dengler, unserem Ansprechpartner vor Ort, dann das wirklich dann im Einzelfall dann zusammenzubauen. Also das, die machen dann einen Riesenjob. Dann diese ganze Einsatzplanung, medizinisches Team, die ich dann mit dem Leitungsteam der Ärzte, der Physiotherapie, der Chiropraktie und der Psychologie dann auch gestalte, die spielen da alle eine wichtige Rolle. Die ganze Planung des Equipments, ich hatte den Partner auch schon angesprochen, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Hinzu kommen die Partner dann am Standort, gegebenenfalls auch von World Athletics, die natürlich auch immer mit uns im Kontakt sind. Und bei Olympischen Spielen hat man natürlich dann noch die ganzen Ansprechpartner der einzelnen Ressorts vom DOSB mit am Boot. Sei es das Gesundheitsmanagement, sei es dann auch die ganze Reiselogistik oder auch die Kapitäne oder die Ansprechpartner vom Team Sport. Also das sind dann schon sehr, sehr viele Leute, die man dann miteinander vernetzt, die mit uns vernetzt sind und bedeutet sehr, sehr viel Kommunikation.
Aber letztendlich eine Teamarbeit, die sich dann auszahlt, wenn die Athleten zufrieden sind, wenn sie ankommen, sich vorbereiten können und nur auf den Wettkampf konzentrieren können. Jetzt haben wir zurzeit nicht gerade die schönsten Zeiten, sowohl wirtschaftlich als auch sportlich. Haben wir natürlich auch noch viele Pläne, die wir vorhaben bis zu den Olympischen Spielen 2028. Was sind so deine, ja, ich sag's mal, Wünsche für die nahe Zukunft, was die Sportart Leichtathletik betrifft?
Meine Wünsche sind, dass wir einfach den Stellenwert in der Gesellschaft wir haben, den wir einfach auch verdienen. Ich sag mal, die Leichtathletik, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich einfach ein leidenschaftlicher Leichtathlet bin, ist die Kernsportart des olympischen Sports. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da entsprechend auch wieder, wir stehen im Konkurrenzkampf zu ganz vielen Sportarten, aber dass wir da einfach auch wieder noch stärker wahrgenommen werden, weil wir haben so tolle Athletinnen und Athleten mit so viel Ausstrahlung und mit so viel Potenzial und die auch erfolgshungrig sind. Und das wäre schön, wenn das dann entsprechend auch wieder gewürdigt wird. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass dann auch wirklich klar wird, Leistung und auch harte Arbeit zahlt sich dann auch wieder aus.
Ja, ich denke, ein schönes Schlusswort, Danny. Ich danke dir für das Gespräch. Two Athletes, True Talk ist am Ende für diese Folge, aber natürlich geht unsere Serie weiter und wir freuen uns immer, wenn ihr als Fans, als Zuhörer dabei seid.
Vielen Dank, Peter.